Worauf schaust du? So habe ich die Predigt überschrieben. Und das ist ja tatsächlich auch eine wichtige Frage, weil worauf du schaust, das hat gravierende Auswirkungen auf dein Leben. Und es ist schon eine Weile her, manche von euch kennen die Geschichte, glaube ich, aber egal. Also mein Mann Heiko und ich, wir waren im Urlaub wieder mal in den Bergen und zum Wandern, großartig, das genießen wir ja immer sehr. Und wir sind dann an so eine gewaltige Hängebrücke gekommen, die über so eine Schlucht drüber führte. Und also ein richtig tolles Teil, so dicke Stahlseile und so fette Ösen im Felsen verankert und so, also sehr, sehr beeindruckend. Und eigentlich wollten wir über diese Brücke und dann weiter wandern an dem Tag noch auf so eine Alm. Aber vorher war das Wetter noch schlechter, da sind wir erst spät losgekommen und dann haben wir gedacht, okay, die ganze Tour, die nehmen wir uns für die Tage nochmal vor, wenn das Wetter besser ist und wir früher loskommen. Aber dann habe ich gesagt, ach, lass uns aber wenigstens noch einmal über die Brücke hingehen und wieder zurück, nur mal um die auszuprobieren schon mal. Da wissen wir schon mal, wie sich das so anfühlt. Genau, und dann haben wir das auch gemacht. Also Heiko läuft los und ich setze da meinen Fuß auf die Brücke und dann sehe ich ein Schild. Und auf dem Schild steht, dass diese Brücke saniert worden ist von einer Sektion des Deutschen Alpenvereins. Und ich weiß gar nicht warum, aber mir kommt so eine Gruppe rüstiger Rentner in den Sinn, die das einfach toll finden und mit doch ja handwerklichem Geschick, aber noch viel mehr Eifer und Leidenschaft da diese Brücke sanieren. Und ich denke so, na hoffentlich hat sich ein Profi um die Statik gekümmert. So, nicht so ein paar wohlmeinende Ehrenamtler. Ja, einmal gedacht, kriegt man das ja nicht mehr los, ne, so ein Bild. Also, ich gehe dann so weiter auf diese Brücke und dann gucke ich so auf meine Füße und meine zitternden Beine und dann gucke ich so in den Abgrund und auf die Brücke, die auch so ein bisschen geschwungen ist und mal wieder in die Ferne. Und ich war wie angenagelt, ja. Ich dachte, ich kann gar keinen Schritt mehr weitergehen. Das ist furchtbar. Und so vor meinem inneren Auge sah ich schon, wie diese Ösen sich da lösen und Heiko und ich an der Brücke hängen und uns nicht mehr halten können. Und dann habe ich gesagt, mir reicht's, also ich gehe zurück. Und Heiko war schon weitergegangen. Und dann habe ich gedacht, ja, aber es ist ja blöd, ne? Wenn ich jetzt nicht über diese Brücke gehe, wenn wir die Tage nochmal herkommen zum Wandern, dann traue ich mich dann erst recht nicht mehr. Also habe ich mir dann eine Runde Mut angebetet und kam Heiko schon zurück, bin ich dann nochmal auf die Brücke und dann habe ich gesagt, aber weißt du was, dreh bitte nochmal um und geh mal vor mir her über die Brücke. Und dann bin ich so hinter Heiko hergelaufen und habe nicht mehr auf die Brücke geguckt und auch nicht in diese Schlucht rein und so und habe nur so auf seinen Rücken geguckt und bin hinter ihm hergelaufen. Und das ging tatsächlich ganz gut. Also ich konnte auch wieder atmen, hatte bis dahin die Luft angehalten, ne? Konnte auch wieder laufen und so. Und auf dem Rückweg habe ich sogar kurz mal angehalten und schnell ein Foto gemacht, ne? So, also mich tatsächlich zur Seite gedreht. Und ja, also es ging dann. Und ich dachte so, ja, es ist nicht egal, worauf wir schauen. Weil was vorher nicht möglich war, als ich in die Tiefe geguckt habe und auf die Brücke und so, als ich da auf Heiko geguckt habe, der vor mir wegging, ging das tatsächlich ganz gut. Also es ist nicht egal, wohin wir schauen. Und diese Erfahrung, die hat ja auch das Volk Gottes in der Wüste immer wieder gemacht. 40 Jahre sind sie da ja mit Gott in der Wüste unterwegs, aus der Sklaverei in Ägypten hinein in das gelobte Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Und dazwischen haben sie ja allerhand mit Gott erlebt und er mit ihnen. Also Gott befreit sein Volk in einer grandiosen Rettungsaktion aus dem Land, in dem sie gefangen waren und er hält einen wunderschönen, einen fruchtbaren neuen Lebensraum für sie bereit. Er leitet sie sicher durch die Wüste, er versorgt sie Tag für Tag mit Manna vom Himmel, also auf wundersame Weise. Er gibt ihnen mit Mose einen Leiter, den sie vertrauen können, an dem sie sich orientieren können, dem sie folgen können. Und das tun sie auch, manchmal. und manchmal eben nicht. Also das Volk ist immer hin und her gerissen zwischen Vertrauen und Misstrauen Gott gegenüber und damit auch Mose gegenüber und den Leitern. Und mal folgen sie Gott und tun, was er sagt, dann wieder lehnen sie sich gegen ihn auf. Mal sind sie begeistert von ihrem Herrn, dann sind sie wieder überzeugt, dass er ihnen Böses will. Mal sind sie richtig einsichtig, dann sind sie wieder total halsstarrig. Also sehen nur sich selbst, kreisen um sich und ihre Befindlichkeiten. Also es geht da in der Wüste immer hin und her. Und ich bin so froh darüber, dass in der Bibel auch diese Geschichten so beschrieben werden. Also samt diesem Hin und Her, diesem Hoch und Tief, in dieser Wüstenzeit eben auch. Weil da können wir so viel lernen über das Leben mit Gott und mit Jesus. Und ja, es ist einfach, ja, sich das anzuschauen, wie das Gottesvolk da geleitet wird und wie sie sich trotzdem auch immer wieder auflehnen und sich damit als Kinder Gottes auch selbst im Weg stehen und sich selbst ausbremsen. Und das ist damals so gewesen und das können wir heute auch. Wir können uns auch selbst im Weg stehen und selbst ausbremsen in unserer Jesus-Nachfolge. Und deswegen schaue ich mir das auch immer wieder super gerne aufmerksam an, diese Geschichten. Also was da so passiert auf der Wüstenwanderung, weil das ist so erhellend und heilsam, wenn wir uns auch auf diese Geschichten einlassen und da auch selbst mal mit hineinnehmen lassen. Genau, und deswegen habe ich das heute mal mitgebracht. Und wir schauen jetzt auf eine Situation im 40. Jahr der Wüstenwanderung. Also das Volk Gottes ist wirklich schon kurz vor dem Ziel. Das Ziel ist wirklich zum Greifen nah. Zeit für den Endspurt, aber ganz so zügig, wie man sich das dann vorstellt, geht es dann trotzdem wieder nicht, weil sie werden noch mal kurz vor dem Ziel ausgebremst. Also, da ist das Gebiet Edom und da wollen sie durch und da dürfen sie aber nicht durch. Also, obwohl die Edomiter, das sind Nachkommen von Jakobs Bruder Esau, also und die Israeliten sind ja Nachkommen von Jakob, also sind diese Völker von ihrer Herkunft her, also Brüdervölker, aber trotzdem, als Mose dann zu diesem König von Edom geht und sagt, pass auf, wir wollen hier wirklich nur durchziehen, wir halten uns nicht länger auf als nötig, wir essen und wir trinken auch nichts von euren Vorräten und so, wir gehen keine Umwege, wir wollen einfach nur hier durchziehen, lässt du das bitte zu? Da sagt der König, nee, also das erlaube ich euch nicht. Und wenn ihr das versucht, dann werden wir euch mit Waffengewalt daran hindern. Also so kommt es, dass sie dann auf der Zielgeraden doch nochmal ausgebremst werden und einen Umweg einlegen müssen. Und das ist die Situation, in die wir jetzt einsteigen. Und ich lese 4. Mose 21, ab Vers 4 nach der Neues Leben Bibel und gehe da abschnittsweise vor. Vom Berg Hor aus zogen die Israeliten weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein, um Edom zu umgehen. Doch unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses Manna können wir nicht mehr sehen. Und als ich das so gelesen habe, habe ich so gedacht, Leute, macht keinen Mist, ihr seid doch bald da. Also 39 Jahre lang seid ihr jetzt mit Gott in der Wüste unterwegs, hat er euch mit Manna versorgt, da werdet ihr dieses eine Jahr doch wohl auch noch schaffen. Ja, und dieser eine Umweg, nachdem ihr wirklich jahrelang kreuz und quer durch die Wüste gewandert seid, kommt es darauf jetzt wirklich noch an? Aber sie haben keine Lust mehr. Sie haben die Nase voll. Sie wollen keine Wüste mehr, kein Manna, keine Wartezeiten, Anstrengungen, Umwege. Sie wollen endlich ankommen in diesem Land, das Gott ihnen verheißen hatte. Und das ohne weitere Verzögerung. Könnt ihr das verstehen? Ja. Ich auch. Weil stell dir vor, du kommst aus dem Urlaub heim, ne? Hast 1000 Kilometer oder mehr mit deinem Auto zurückgelegt. Mal fuhr es zügig, mal fuhr es zäh, aber jetzt bist du ja bald da. Ne? Eine Autobahnabfahrt noch und dann hast du es schon geschafft. Und im Geiste setzte wahrscheinlich schon den Kaffee auf, aber dann Stau. Nichts geht mehr, komplett. Oder stell dir vor, du hast gerade ein herausforderndes Jahr so durchlebt, wo es viele Schwierigkeiten geht. Du hast dich den tapfer gestellt, du bist mit Jesus da durchgegangen, hast viel erlebt, hast gelernt, was es zu lernen gab. Alles okay. Aber jetzt freust du dich, dass mal wieder entspanntere Zeiten kommen. Und dann passiert eine Sache. Klein. Im Gegensatz zu dem, was du in der letzten Zeit alles erlebt hast. Aber du sagst, nee, das ist jetzt zu viel. Zu viel ist zu viel. Jetzt geht nichts mehr. Und vielleicht geht es dem Volk Israel in diesem 40. Wüstenjahr ganz ähnlich. Wobei dieser Reisejammer und diese Ägypten-Nostalgie, die kann man eigentlich schon von Anfang an bei ihnen beobachten. Kaum hatten sie Ägypten verlassen, geht das schon los. Und in schöner Regelmäßigkeit wiederholt sich das immer selbe Reaktionsmuster. Also wenn das Volk Angst bekommt, wenn es unbequem wird, wenn es ihnen zu lange dauert, wenn es einfach nicht nach ihrer Nase geht, dann knatschen sie rum und dann machen sie Mose-Vorwürfe und damit auch Gott. Dann unterstellen sie den Leitern böse Absicht. Dann schauen sie auf sich und ihre Lebensumstände, die ja so ganz anders sind, als sie es sich gewünscht haben. Und sie sehen ihren Mangel. Sie sehen all das, was sie vermissen. Und sie sehen nicht, dass sie am Leben sind, dass Gott sie befreit hat, dass er sie leitet, dass er sie schützt, die Wunder, die er vor ihren Augen tut, das großartige Versprechen, dass er ihnen für ihre Zukunft gibt, dass er mit ihnen ist. Sie können auf diese Wolke schauen, also Gott geht ja in so einer Wolkensäule vor ihnen her und zeigt ihnen damit auch den Weg. Und diese Wolke, die lässt sich immer auf der Stiftshütte nieder, wenn sie lagern sollen, und erhebt sich dann wieder, wenn es Zeit ist, weiterzuziehen. Und diese Wolke ist immer da. Und das ist die sichtbare und erfahrbare Herrlichkeit Gottes. Aber sie schauen auf das, was ihnen nicht passt. Und sie werden unleidlich. Und sie folgen ihrer ganz eigenen Wahrnehmung. Und sie schauen mit verklärtem Blick zurück auf ihre Zeit in Ägypten. Nostalgie, weil sie waren Sklaven dort. Es ging ihnen absolut schlecht. Sie wurden unterdrückt, sie wurden ausgebeutet, sie wurden geschlagen. Sie hatten keine Rechte. Sie waren in einem Leben gefangen, das schlimmer überhaupt nicht sein konnte, an dem sie fast verzweifelt sind. Das war aussichtslos für sie, ohne Hoffnung. Aber sie reden jetzt im Nachhinein in der Wüste, als wäre das damals in Ägypten der Himmel auf Erden gewesen. 4. Mose 11. Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Dort hatten wir Fisch umsonst und Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch. Und hier haben wir nichts, nur dieses Manna. Merkt ihr, wie schräg diese Sichtweise ist? Wie verzerrt und ungesund? Die Vergangenheit wird verklärt. Die Gegenwart wird kleingeredet und die Zukunft wird einfach mal für nicht existent erklärt. Worauf schaust du? Wem vertraust du? Ich meine, wenn wir uns diese Geschichten von außen so angucken, jetzt im Nachhinein, ja, da sehen wir natürlich ziemlich deutlich dieses schadhafte Reaktionsmuster des Volkes, ne? Und sagen, ja, das ist jetzt natürlich auch total ungeschickt und was machen die denn jetzt da schon wieder oder so? Also da ist das ja leicht zu erkennen. Bei uns selbst, wenn wir drinstecken in Situationen, da nehmen wir das ja oft gar nicht so schnell wahr, obwohl die Reaktionsmuster oft auch nicht weniger deutlich sind für die Menschen um uns herum. Ja, aber wir selbst sehen es eben oft nicht. Aber vielleicht magst du Jesus ja einfach mal fragen. Herr, wie reagiere ich eigentlich, wenn es nicht nach meinen Wünschen läuft? Gibt es da in meinem Leben auch solche ungesunden Reaktionsmuster? Und du kannst ihn bitten, dass er dir die Augen öffnet für seine Sichtweise. Du kannst ihn auch mal fragen, Herr, wie siehst du mich jetzt eigentlich gerade im Moment in dieser Situation? Und dann warte mal ab, was passiert. Und halt am besten mal was bereit, um dir ein paar Notizen zu machen. Ich lese weiter aus Kapitel 21, die Verse 6 und 7. Da schickte der Herr Giftschlangen. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Daraufhin liefen die Leute zu Mose und riefen, wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe machten. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Also die Israeliten sind ganz in ihre Betrachtungsweise da versunken, aber plötzlich passiert etwas, was ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Im ganzen Lager wimmelt es von Schlangen, also überall unter jedem Stein und so kriechen Schlangen hervor. Der Anblick von Schlangen ist damals nicht so ungewöhnlich in dieser Region, da gibt es reichlich Schlangen, aber die meisten von denen sind harmlos. Aber diese Schlangen sind eben nicht harmlos, das sind Giftschlangen. Also gefährliche Tiere, tödlich, Alarmstufe rot. Und viele Israeliten werden auch wirklich gebissen und sterben. Und jetzt geschieht das, was das Volk Gott vorher schon unterstellt hatte. Du führst uns in die Wüste und jetzt sollen wir hier sterben. Und ich dachte, ja, warum schickt Gott jetzt Schlangen? Also weiß ich nicht, steht da nicht, warum er Schlangen schickt. Aber ich musste sofort an die Schlange im Garten Eden denken. Also die Adam und Eva erfolgreich einredet, dass Gott ihnen etwas vorenthalten will. Ja, dass er nicht wirklich es gut mit ihnen meint. Dass sie keineswegs sterben werden, wenn sie von der verbotenen Frucht essen, sondern im Gegenteil, sie würden sein wie Gott. Und Eva und mit ihr dann auch Adam lassen sich von der Schlange umgarnen und schenken ihren Worten Glauben mit fatalen Folgen. Ich finde auch die Sache mit dem Gift total interessant, weil wir müssen nicht von einer Schlange gebissen werden, um innerlich vergiftet zu werden. Es gibt auch anderes Gift. Dinge, die uns innerlich vergiften, Misstrauen Gott gegenüber, Neid, Eifersucht, Rechthaberei, Ängste, wie zum Beispiel die Angst, zu kurz zu kommen, Habgier, Hochmut und ein ganz gefährliches Gift, Unversöhnlichkeit. All das sind Dinge, die uns von innen her vergiften, die rauben uns die Freude an unserem Herrn. Und sie entfremden uns von dem Leben, das Gott uns schenken und mit uns führen will. Und die Israeliten, die sehen jetzt diese Giftschlangen und sie sehen die Gefahr und sie sehen ihre Leute, die gebissen werden und sterben. Und sie sehen das und sie erkennen, Moment mal, das, was jetzt hier gerade passiert, das hat mit uns zu tun. Es ist eine direkte Folge unserer Herzenshaltung, unserer Sicht und Handlungsweise. Und das sagen sie auch, als sie zu Mose kommen und ihn bitten, dass er für sie eintritt vor Gott. Sie sagen, wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe machten. Also sie sind einsichtig. Und das ist auch das, was Gott auch uns heute schenken will. Einsicht, also er will uns Einsicht geben in sein Herz, in unser eigenes Herz. Wir sollen sehen, wer Gott ist, wie er sich zu uns stellt, wie sehr er uns liebt, wie großzügig er uns beschenkt, welch ein Leben er mit uns führen will. Und auch woran es in unserem eigenen Leben krankt, mit welchen Haltungen und Verhaltensweisen wir uns selbst und anderen Menschen schaden, wo sich vielleicht Misstrauen eingeschlichen hat und unseren Glauben aushöhlt. Wir sollen uns anschauen, was unser Leben gefährdet. Und vielleicht Weiß ich nicht. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum Gott jetzt nicht sein Volk einfach von Schlangen befreit. Also hätte er ja auch machen können, ne? Er hätte die Schlangen ja einfach dann wieder wegnehmen können. Und das erbitten sie sich ja auch. Ja, bitte zu Gott, dass er uns von diesen Schlangen befreit. Weil sie wollen die Schlangen jetzt möglichst schnell loswerden. Raus aus der Situation. Und Gott könnte das tun, aber er tut etwas anderes. Und ich lese noch die Verse 8 und 9. Da sprach der Herr zu Mose: Fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, blieb am Leben. Also Gott nimmt seinen Leuten diese Bedrohung, das, wovor sie sich fürchten, nicht einfach weg. Aber er zeigt ihnen den Weg, auf dem sie gerettet werden. Sie müssen diese bronzene Schlange anschauen, die Mose da an dieser Stange befestigt hat und aufstellt. Wohlgemerkt, nicht diese Figur, diese Schlange aus Bronze, rettet das Volk, sondern Gott, der ihnen aufträgt, dass sie auf diese Schlangenabbildung da schauen sollen. Das müssen sie dann allerdings tatsächlich auch tun, wenn sie gerettet werden wollen. Und wieder geht es darum, worauf Gottes Leute jetzt schauen. Schlangen bedrohen ihr Leben. Und eine Schlange sollen sie jetzt anschauen. Also nicht die auf dem Boden, diese lebendigen, sondern diese bronzene Figur. Das gleiche Tier als Symbol. Also Gott hilft ihnen, dass sie dem ins Auge schauen, was ihnen Angst macht. Das, was sie am liebsten weg hätten, wovor sie am liebsten die Augen verschließen würden. Womit sie sich gar nicht befassen wollen. Aber wegschauen hilft hier eben nicht weiter. Und es kostet Mut, sich das anzuschauen, wovor ich am liebsten die Augen verschließen würde. Weil ich das nicht wahrhaben will, weil es so schrecklich ist, weil es mir Angst macht, weil es das schöne Bild, was ich von mir selbst habe, ins Wanken bringt. Oder weil ich mich schäme. Oder. Also es ist wirklich nicht leicht, dann dahin zu schauen, wenn ich eigentlich lieber wegschauen will. Aber es ist auch so zutiefst hilfreich und heilsam, doch hinzuschauen. Und wir müssen ja nicht alleine hinschauen, sondern wir dürfen mit unserem Herrn gemeinsam dahinschauen. Unter seinem Schutz, mit ihm dürfen wir uns auch der Wahrheit unseres Lebens stellen. Und der Teufel redet uns gerne ein, dass das Ende ist, wenn wir hinschauen, dass dann alles noch schlimmer wird, wenn wir zugeben, wie es in unseren Herzen aussieht. Aber glaubt das nicht. Glaubt das nicht. Weil das sind Lügen. Er ist ein Menschenmörder und ein Lügner von Anfang an und er tut alles, um dich wegzuziehen von Jesus. Jesus ist die Wahrheit in Person. Er ist der Retter, der Heiland, der Befreier. Im Johannesevangelium in Kapitel 9 können wir ein Gespräch nachlesen, das Jesus einmal führt mit Nikodemus. Und der kommt ja mit seinen Fragen zu Jesus und Jesus nimmt sich viel Zeit, um mit ihm zu reden. Und die Männer führen ein ganz langes Gespräch und in diesem Gespräch erklärt Jesus Nikodemus auch, dass er am Kreuz sterben wird und warum das so sein muss. Und dabei nimmt er Bezug auf diese Szene, die wir uns gerade anschauen und er sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Jesus spricht hier von seinem bevorstehenden Tod am Kreuz. Und er vergleicht das, was da passieren wird, mit dieser aufgerichteten Schlange. Was mussten die Israeliten tun, um gerettet zu werden? Sie mussten diese Schlange da anschauen. Was müssen wir tun heute, im Glauben auf Jesus Christus schauen, den Gekreuzigten. Am Kreuz hat er alles getan, was notwendig war, damit wir befreit mit ihm leben können. Er ist der Gekreuzigte und der Auferstandene. Und er hat das getan, damit wir als Kinder Gottes leben können, als Teil seiner Familie, damit wir unser Zuhause in Gott finden und damit wir eine Zukunft haben in ihm, schon hier jetzt in dieser Welt, aber weit darüber hinaus, damit wir voller Freude die großen Taten Gottes verkünden können. Als Jünger Jesu sind wir reingewaschen durch das Blut, das Jesus für uns vergossen hat. Und damit kann uns das tödliche Gift des Feindes nichts mehr anhaben. Siehe, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione, Skorpione ja auch sehr giftig, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Das sagt Jesus in Lukas 10. Wir müssen wirklich auf Jesus schauen, fortwährend, weil es gibt so viel in dieser Welt, das um unsere Aufmerksamkeit buhlt, das unseren Blick fesseln will. Und wir werden aber wirklich geprägt von dem, was wir uns anschauen. Umso wichtiger, dass wir auf Jesus schauen, unseren Heiland und Erlöser, und mit ihm gemeinsam eben auf das schauen, was er uns zeigen will. Und dazu wünsche ich uns den Mut und die Freiheit, dass wir das auch wirklich tun, weil er räumt uns diese Freiheit ein, und mit ihm können wir das auch tun, und er schenkt uns Leben in Fülle, hier und auf der anderen Seite des Lebens, wo wir ihn in aller Schönheit sehen werden, ohne irgendwelche Hemmnisse, Hindernisse, ohne irgendwas, was uns belastet und einschränkt. Und davon dürfen wir schon hier auf dieser Welt etwas schmecken.